Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAE, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören den internationalen Dienst des argentinischen Radios von Radio Nacional. Hier in Buenos Aires ist es 17 Uhr, 20 Uhr nach koordinierter Weltzeit UTC. Hier in der argentinischen Hauptstadt haben wir einen Sommertag, der aber jetzt nicht ganz so heiter ist. Zuletzt war es bewölkt. Wir haben 26 Grad hier auf dem Thermometer. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen Programms in deutscher Sprache. Mein Name ist Markus Christoph und ich werde Sie jetzt in der nächsten knappen Stunde durch das Programm führen. Und das wird übrigens bis auf Weiteres, wollen wir sagen, die letzte Ausgabe in deutscher Sprache sein. Denn hier im Radio hat es einen Führungswechsel gegeben und da werden also zunächst keine Verträge verlängert, sodass das jetzt erstmal die letzte Ausgabe ist. Mehr kann man nicht sagen. Vielleicht kommt das deutschsprachige Programm bald wieder, aber das ist jetzt nicht druckreif. Sicher ist, dass dies jetzt erstmal die letzte Ausgabe sein wird, bis auf Weiteres. Und wie gewohnt starten wir mit den Schlagzeilen. Argentinien hat seine Malvinen-Strategie geändert, das sagt Außenministerin Diana Mondino. Die nationale Regierung hat die von der Provinz Chubut geforderten Mittel überwiesen. Öffentliche Krankenhäuser in Salta erheben von Ausländern künftig Gebühren. Israel fordert erneut eine Entschuldigung des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva für dessen Äußerungen zum Gazastreifen. Venezuela bemüht sich um eine Normalisierung seiner Beziehungen zum UN-Menschenrechtsbüro. Fußball. Karten für die Copa America in den Vereinigten Staaten sind im Vorverkauf. Argentinien hat seine Strategie in Bezug auf seinen Anspruch auf die Souveränität über die Malvineninseln geändert. Dies erklärte Außenministerin Diana Mondino in einem Radiointerview. Sie sagte, wir suchen nach dem besten Weg, dies zu erreichen, und um nicht auf Optionen wie Krieg oder die Einfrierung der Beziehungen zu Großbritannien zurückzugreifen, wie es in der Vergangenheit oft der Fall gewesen ist, sagte Mondino. Sie fügte hinzu, eine Diskussion über die Malvinen ist unsererseits nicht möglich, denn es steht in der Verfassung. Es ist erwähnenswert, dass die Magna Carta die Wiedererlangung der Souveränität der Inseln, die seit 1833 vom Vereinigten Königreich kontrolliert werden, als unumstößliches Verfassungsziel festschreibt. Für Mondino könnte die Übernahme der Präsidentschaft durch Javier Milei die argentinische Kampagne für die Rückgewinnung des Archipels begünstigen. Ihrer Meinung nach werde es mit einer gesünderen Gesellschaft und einer geordneteren Wirtschaft leichter sein, die Inseln zurückzugewinnen, was wir alle wollen, so Mondino. Die Chefin der argentinischen Diplomatie berichtete auch von ihrem jüngsten Treffen mit dem britischen Außenminister David Cameron im Rahmen des G20-Gipfels in Rio. Für die Ministerin war das Treffen der Beginn einer sehr produktiven Zukunft in Bezug auf die Beziehungen zwischen Buenos Aires und London. Mondino wies jedoch auch darauf hin, dass sie Cameron gegenüber ihre Ablehnung von dessen kürzlich erfolgten Besuchs auf den Malvinen zum Ausdruck gebracht habe. Die argentinische Nationalregierung hat die von der Provinz Chubut geforderten Mittel überwiesen. Es handelt sich um etwa 13 Millionen Dollar, die der patagonische Gliedstaat im Rahmen der sogenannten Copartizipation, dem System zur Verteilung der Steuereinnahmen, gefordert hatte. Buenos Aires hielt den Betrag wegen einer Schuld der Provinz zurück, deren Behörden nach eigenen Angaben versucht hatten, neu zu verhandeln. Wegen des Streits hatte Gouverneur Ignacio Torres damit gedroht, die Öllieferungen seiner Provinz auszusetzen. Der Streik wurde jedoch abgewendet, als ein Richter zugunsten von Chubut entschied und die Casa Rosada zur Überweisung des Geldes aufforderte. Die Regierung von Javier Milei hat angekündigt, dass sie den Fall vor den obersten Gerichtshof bringen werde, da sie ein Nulldefizit als unumstößliches Ziel anstrebe und dies eben Kürzungen erfordere. Davon betroffen sei auch die Überweisung von Mitteln an die Provinzen, was zu Spannungen zwischen ihnen und der Zentralregierung geführt hat. Außerdem gibt es Konflikte mit den Lehrergewerkschaften, die für den kommenden Montag zu einem Streik aufgerufen haben, um bessere Gehälter zu fordern. Laut Finanzminister Luis Caputo erhielt der Plan der Casa Rosada gestern die Unterstützung der Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva. Beide trafen sich im Rahmen des G20-Gipfels in Rio. Die Provinz Salta wird künftig von Ausländern ohne dauerhaften Aufenthaltstitel in Argentinien Gebühren für die Behandlung in öffentlichen Krankenhäusern verlangen. Die Regierung der Provinz teilte mit, dass dies geschehe, um die Solvenz des öffentlichen Gesundheitssystems zu gewährleisten. Die Provinzregierung stellte jedoch klar, dass die Behandlung von Notfällen für alle, die sie benötigen, weiterhin kostenlos sein werde. Salta grenzt an Chile, Bolivien und Paraguay und behandelt normalerweise viele Bürgerinnen und Bürger dieser Länder in seinen Krankenhäusern. Regierungsfunktionäre prangerten sogar an, dass Reisen nach Argentinien eigens organisiert würden, um sich teuren medizinischen Behandlungen zu unterziehen, die jedoch besser zugänglich seien als in den Nachbarländern. Der Gouverneur von Salta, Gustavo Sáenz, hatte diese Maßnahme bereits vor einigen Tagen in einem Interview mit dem Sender La Nación Más angekündigt. Er sagte, wir berechnen den Ausländern dasselbe wie das, was Argentinier bezahlen, wenn sie im Ausland behandelt werden, sagte Sáenz mit Bezug auf die Krankenhausbehandlung. Er fügte hinzu, das bedeutet keine Diskriminierung, ganz im Gegenteil. Aber wenn kein Geld da ist, kommt die Bevölkerung von Salta zuerst dran, so der Gouverneur. Der israelische Außenminister Israel Katz hat den brasilianischen Präsidenten Lula da Silva erneut aufgefordert, sich für seine Äußerungen zur Lage im Gazastreifen zu entschuldigen. Wir werden weder vergessen noch verzeihen. Schämen Sie sich und entschuldigen Sie sich, sagte der Außenminister Israels in den sozialen Medien. Die Erklärung von Katz folgt auf ein Interview, in dem Lula seine Äußerungen zur israelischen Offensive gegen die Hamas relativiert hatte. Der brasilianische Präsident bemerkte, dass er nie von einem Holocaust gesprochen habe, wenn er beschrieb, was die zivilen Opfer des Konflikts in Palästina durchmachten. Doch Katz antwortete, Lula, Sie haben gesagt, dass der Krieg Israels gegen die Hamas in Gaza von gleicher Qualität sei wie der, den Hitler und die Nazis gegen die Juden geführt haben. Damit habe Lula das Andenken an die 6 Millionen Juden, die im Holocaust ermordet wurden, beschädigt, heißt es in der Veröffentlichung weiter. Wegen des Streits wurde Lula in Israel zur Persona non grata erklärt, während Brasilia seinen Botschafter zu Konsultationen aus Tel Aviv zurückrief. Die venezolanische Regierung bemüht sich um eine Normalisierung ihrer Beziehungen zur UN-Menschenrechtsagentur. Zuvor hatte sie die Schließung ihres Büros, also deren Büros in Caracas angeordnet. In diesem Zusammenhang traf der venezolanische Außenminister Ivan Gil mit dem hohen UN-Kommissar für Menschenrechte Volker Türk in Genf zusammen. Dem venezolanischen Chefdiplomaten zufolge sei seine Regierung weiterhin an einer technischen Zusammenarbeit auf hohem Niveau mit der Organisation interessiert. Allerdings unter der Bedingung, dass es keine politische Einmischung im Land gebe. Vor einigen Tagen hatte die venezolanische Regierung die Ausreise von 13 UN-Mitarbeitern angeordnet. Ihnen wurde vorgeworfen, sich in die inneren Angelegenheiten Venezuelas eingemischt zu haben. Für Außenminister Gil ist das UN-Büro in Caracas zu einem privaten Büro für Putschisten und Terroristen geworden. Und er bedauerte, dass die UN-Organisation sich nie zu Vorwürfen von Putschversuchen und Attentaten gegen die Regierung von Präsident Nicolas Maduro geäußert habe.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentinien in die Welt.
RAI, Argentina al Mundo.
Fußball. Der Kartenvorverkauf für die Copa America in den USA 2024 hat gestern begonnen, wie der kontinentale Fußballverband CONMEBOL mitteilt. Das Turnier findet im kommenden Juni statt. An dem Wettbewerb nehmen Mannschaften aus Süd-, Mittel- und Nordamerika teil. Es ist erwähnenswert, dass im ursprünglichen Format nur südamerikanische Mannschaften teilnahmen. Eintrittskarten können bereits für fast alle Spiele erworben werden, jedoch noch nicht für das Finale, welches am 14. Juli im Hard Rock Stadium von Miami ausgetragen wird. Titelverteidiger Argentinien eröffnet den Cup am 20. Juni in Atlanta gegen den Sieger des Playoffs zwischen Kanada und Trinidad und Tobago. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Zeit für ein wenig Musik. Wir hören von Horacio Molina, Milonga del Novecientos.
Me gusta lo desparejo. Y no voy por la vedera, uso fungi a lo macera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo, ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todo me lo entiendo. Pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alé. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me he sanao. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay nada peor que un encono para vivir amargado. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombrarán si no la puedo olvidar.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAE, Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios, Radio Nacional. Sie hören die Stimme von Markus Christoph und ich führe Sie heute durch das deutschsprachige Programm. Es ist live hier in Buenos Aires, 17.16 Uhr Ortszeit, und wir schauen mal, was in der Region in Lateinamerika so passiert ist, ja, oder passieren wird. Guatemala wird im April ein regionales Gipfeltreffen zum Problem der illegalen Einwanderung in die Vereinigten Staaten veranstalten. Dies wurde am Mittwoch in Washington nach einem Treffen zwischen Vertretern der beiden Länder und auch Mexikos bekannt gegeben. Wenige Monate vor den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten im November dieses Jahres ist die illegale Einwanderung eines der Themen, die den US-Amerikanern am meisten Sorgen bereiten. Die republikanische Opposition wirft der demokratischen Regierung vor, nicht genug zu tun, um das Problem anzugehen. Es ist ein Thema von entscheidender Bedeutung für Präsident Joe Biden, sagte die stellvertretende Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, Vanessa Vidal, auf einer Pressekonferenz. Die mexikanische Außenministerin Alicia Bárcena sprach von einem fantastischen Treffen. Schließlich sei es das erste gewesen, dass die drei Länder nach der kürzlich erfolgten Amtseinführung des sozialdemokratischen Präsidenten Bernardo Arevalo in Guatemala zusammenführte. Sie sagte, wir werden gemeinsam an den strukturellen Ursachen der Migration arbeiten, reguläre Kanäle für die Mobilität von Arbeitskräften ausloten und überlegen, wie wir die Grenzen schützen können, sowie an der Infrastruktur der Sicherheit und dem Informationsaustausch über Menschen, Drogen und Waffenhandel, fasste die mexikanische Außenministerin Bárcena zusammen. Der guatemaltekische Außenminister Carlos Martinez sagte, Wurzeln, Ursachen, vielleicht sind das Worte, die wir zu einem Wort hinzufügen, das alles zusammenfasst, nämlich Entwicklung, und das ist das, was wir nicht gehabt haben, so der Außenminister Guatemalas laut der Nachrichtenagentur AFP. Nach Israel und Palästina bleibt Mexiko auch im Jahr 2023 eines der gefährlichsten Länder für die Ausübung des Journalismus. Mit der Ermordung von 5 Reportern und durchschnittlich einem Angriff auf einen Journalisten alle 16 Stunden, so die internationale Organisation Artikel 19, die sich für die Verteidigung der Meinungsfreiheit einsetzt. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 561 Angriffe auf die Presse registriert, so die Nichtregierungsorganisation in einem Bericht, der von der Nachrichtenagentur AFP veröffentlicht wurde. Zu den Tätern gehörten wirtschaftlich, öffentliche und kriminelle Kräfte, so der Bericht. Dieser wird vor der offiziellen Eröffnung des Wahlkampfes in Mexiko vorgelegt, wo am 2. Juni Wahlen stattfinden. Ziel sei, den Kandidatinnen und Kandidaten auf allen Ebenen und von allen Parteien zu helfen, den aktuellen Stand der Gewalt zu verstehen. So sollen sie in die Lage versetzt werden, Lösungen und umfassende öffentliche Maßnahmen zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten vorzuschlagen, so die NGO auf ihrer Website. Auf der von Artikel 19, Artículo 19, auf Spanisch veröffentlichten Liste stehen Ismael Villa Gomez, ein Fotojournalist von El Heraldo de Juarez, der am 16. November im Bundesstaat Chihuahua ermordet wurde. Jesús Gutiérrez von Notifice Prensa Digital, der am 25. September in Sonora getötet wurde, und Nelson Matos Peña von L'Oreal de Guerrero, der am 15. Juli im Süden des Landes erschossen wurde. Auch Luis Martín Sánchez, Korrespondent der Tageszeitung La Jornada in Nayarit, und Marco Aurelio Ramírez von Puebla Independiente wurden am 7. Juli bzw. 23. Mai ermordet. Die Chefunterhändlerin der kolumbianischen Regierung in den Friedensgesprächen mit der Nationalen Befreiungsarmee ELN, Vera Grabe, hat gegenüber der spanischen Nachrichtenagentur EFE bestätigt, dass die Guerilla alle Personen freigelassen hat, die bis Dezember letzten Jahres als aus wirtschaftlichen Gründen entführt gemeldet wurden. In einem Interview sagte Grabe, dass die Regierung bei den Verhandlungen in Mexiko im vergangenen Dezember, als das Thema Entführungen zur Sprache kam, eine Liste mit 26 Personen übergeben habe. Diese wurden von der bewaffneten Gruppe zu wirtschaftlichen Zwecken festgehalten. Die Fälle wurden durch den Verifizierungsmechanismus des bilateralen Waffenstillstands mit der ELN überprüft. Die ELN hat daraufhin alle bis auf drei freigelassen, die nach dem nächsten Zyklus im Januar in Havanna dann freigelassen wurden, als der bilaterale Waffenstillstand um 180 Tage verlängert wurde. Die Guerilla verpflichtete sich in einem beispiellosen Schritt, einseitig und vorübergehend die wirtschaftlichen Inhaftierungen auszusetzen, wie die Guerilla die Entführungen von Zivilisten euphemistisch nennen. Am 20. Februar erklärte die ELN, die Gespräche befinden sich in einer Krise aufgrund von Aktionen, die gegen die am Verhandlungstisch getroffenen Vereinbarungen verstießen. Die Gespräche laufen bereits seit 15 Monaten. Konkret erwähnte das Zentralkomitee der ELN regionale Dialoge in Nariño im Südwesten des Landes, die vom Gouverneur dieses Gliedstaats an der Grenze zu Ecuador initiiert wurden. An diesem war angeblich eine Delegation der ELN beteiligt, die nach Angaben der Guerilla von staatlichen Agenten infiltriert worden sein soll. Die südliche Grenze Mexikos leidet unter der zunehmenden Zuwanderung aus Venezuela. Die irreguläre Migration aus diesem Land stieg im Jahr 2023 von 131,8% auf fast 223.000 Personen an. Dies entspricht mehr als einem Viertel aller von der mexikanischen Regierung festgestellten Migranten. Venezuela war das Haupt Herkunftsland der undokumentierten Migranten, die 2023 vom Nationalen Migrationsinstitut entdeckt wurden. Dieses meldete einen jährlichen Anstieg der irregulären Migration um mehr als 70% auf mehr als 782.000 Personen. Darüber hinaus waren Venezolaner die sechsthäufigste Nationalität mit den meisten Anträgen bei der Mexikanischen Kommission für Flüchtlingshilfe mit fast 5.500 Anträgen im letzten Jahr. Die Ankunft der Venezolaner war besonders in Tapachula an der mexikanischen Grenze zu Mittelamerika zu spüren. Dort warnt das Zentrum für Menschenwürde davor, dass die Zahl der venezolanischen Migranten 300.000 überschritten haben könnte, da die Regierung nur die abgefangenen Personen zählt. Luis Rey García Villagrán, der Direktor des erwähnten Zentrums, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur EFE, dass die Tendenz steigend sei. Er sagte, im Jahr 2022 war die Zahl trotz eines kleinen Rückgangs im Vergleich zu 2021 immer noch viel höher. Wir gehen davon aus, dass etwas mehr als 260.000 Migranten venezolanischer Herkunft über die südliche Grenze eingereist sind. Im Jahr 2023 hat der Zustrom definitiv zugenommen, sagte der Direktor des Zentrums für Menschenwürde, CDH, auf der Grundlage der Schätzungen der Zivilorganisation. El Salvadors Präsident Nayib Bukele hat angeordnet, das Gendern in öffentlichen Bildungsprogrammen zu beenden. Dies bestätigte das Bildungsministerium des mittelamerikanischen Landes. Bestätigt, alle Spuren der Gender-Ideologie wurden aus den öffentlichen Schulen entfernt, verkündete Bildungsminister José Mauricio Pineda auf seinem X-Account. Die Entscheidung wurde von feministischen Organisationen scharf kritisiert. Minister Pineda ging dabei bei seiner Ankündigung nicht auf die mögliche Auswirkung dieser Entscheidung in einem der Länder mit der höchsten Rate an gewaltsamen Todesfällen von Frauen in der Region ein. Wie die spanische Zeitung El País in ihrer US-amerikanischen Ausgabe berichtet, zeigen Daten von United Nations Women, dass die Rate der gewaltsamen Todesfälle von Frauen im Jahr 2019 bei 6,48 pro 100.000 Frauen lag. Präsident Bukele hatte bei der Conservative Political Action Conference, die vor wenigen Tagen in den Vereinigten Staaten stattfand, gesagt, er halte es für wichtig, dass der Lehrplan nicht diese so wörtlich Gender-Ideologie und all diese Dinge enthalte. Bukele versicherte, dass die Eltern informiert werden und ein Mitspracherecht haben sollten, was ihre Kinder lernen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Zeit für ein wenig Musik. Wir hören von Papo Blues de Santa Fe.
Es el blues de Santa Fe. Oye, este es el blues de Santa Fe. Santa Fe.
Mm-hmm.
acompáñame. Te mostraré. Unos campos en Santa Fe. ¡Huye! Este es el blues de Santa Fe. Con este blues de Santa Fe.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ja, alle liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns jetzt einmal auf die Spuren des Schriftstellers Julio Cortázar begeben, der am 12. Februar 1984, also vor gut 40 Jahren, starb. Anlässlich dieses Jahrestages bewahrt die Stadt Buenos Aires die Ecken, die Teil des Lebens und der Inspiration des wohl populärsten argentinischen Schriftstellers der spanischsprachigen Welt waren. Anlässlich dieses Jahrestages hat die Stadt Buenos Aires das Jahr 2024 zum Cortázar-Jahr erklärt. Während verschiedener Monate werden Ausstellungen, Vorträge, Kinovorführungen und Literaturtreffen an kulturellen Referenzorten der Stadt stattfinden. Genauere Informationen finden Sie im Internet unter www.buenosaires.gob.ar. Für die Liebhaber seines Werkes ist die Besichtigung der Städte in Buenos Aires eine Möglichkeit, sich mit dem literarischen und persönlichen Universum Cortázars zu verbinden. Von seinem letzten Haus vor dem Exil in Paris bis zu den Bars der Avenida Corrientes erzählt jeder Ort eine andere Geschichte über Cortázar und dessen Verbindung zur Stadt. Das Haus, in dem Julio Cortázar bis 1937 lebte, befindet sich im Viertel Agronomía, einem Ort weit ab vom Trubel der Innenstadt von Buenos Aires. Dieser Ort war sein letzter Wohnsitz in der Stadt. Eine Tafel an der Fassade des Gebäudes verkündet, dass der Schriftsteller, der Geschichten von Kronopien und Farmen dort lebte. Ein weiteres Schild weist darauf hin, dass es 2012 als historisches Erbe restauriert wurde. Das Viertel mit seiner ruhigen Atmosphäre inspirierte Cortázar zu mehreren seiner Kurzgeschichten, darunter das berühmte besetzte Haus, Casa Tomada im spanischen Original. Cortázars Liebe zum Jazz führte dazu, dass er ständig in Bars verkehrte, in denen diese Musikrichtung im Mittelpunkt stand. Obwohl er sich selbst als frustrierten Musiker sah, brachte ihn seine Leidenschaft für die Trompete und den Jazz mit Persönlichkeiten wie dem argentinischen Musiker Jorge López Ruiz zusammen. Gemeinsam probten sie und unterhielten sich lange in den Cafés der Avenida Corrientes in Buenos Aires. Heute sind viele dieser Lokale verschwunden, aber es gibt immer noch eintrittsfreie Bars im Viertel Chacarita zum Beispiel, wo jeden Mittwoch oder Donnerstag eine Jazzgruppe ein Konzert gibt. Die Galerie Güemes ist ein Jugendstilgebäude, das Cortázars Herz erobert hatte. Dieser Ort, der die Straßen Florida und San Martín verbindet, war der Stand im Mittelpunkt seiner Erzählung Der andere Himmel, El Otro Cielo. Cortázar besuchte diese Galerie oft, fasziniert von ihrer Architektur und ihrer Fähigkeit, zwei Welten miteinander zu verbinden. Aus Buenos Aires im Jahr 1945 und Paris am Ende des 20. Jahrhunderts. Die Galerie wird zu einem Raum, in dem sich Fiktion und Realität vermischen. Der Luna Park, eine emblematische Veranstaltungshalle in Buenos Aires, ist ein weiterer wichtiger Ort für Cortázar-Fans. Der für seine Boxkämpfe als bekannte Ort wurde von dem Schriftsteller besucht, der seit seiner Kindheit eine große Leidenschaft für diesen Sport hegte. Seine Besuche im Luna Park und seine Bewunderung für die Boxer spiegelten sich in seinen Werken wider, in denen der Boxsport einen besonderen Platz einnimmt. Auch heute noch ist die Halle eine Ikone der Stadt, auch wenn die Boxkämpfe mittlerweile Konzerten und kulturellen Veranstaltungen Platz gemacht haben. In der Schule Mariano Acosta verbrachte Julio Cortázar seine Jugend und erhielt seine erste Ausbildung. Mit einem stets hervorragenden Notendurchschnitt war dieser Ort für den Schriftsteller nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort, an dem er begann, seinen literarischen Weg einzuschlagen. Es war ein Literaturlehrer dieser Schule, der ihn zum Schreiben von Kurzgeschichten ermutigte. Das Cortázar-Jahr läuft noch bis Februar 2025 und wir hören daher Cortázar, das ja auch so gerne tat, wir hören jetzt ein wenig Jazz von der Gruppe Escalandrum, und das Stück heißt Vayamos al Diablo.
Thank you. Argentine, mien xiang shi jie.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Dai, sekai ni mukete, Argentine.
Rai, Argentina au mundo.
La Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios, und Sie hören das Programm in deutscher Sprache. Mein Name ist Markus Christoph, ich führe Sie heute durch das Programm und wir wollen mal schauen, was in der deutschsprachigen Presse so über Argentinien geschrieben worden ist. Und da ist ein sehr interessanter Artikel im Tageblatt aus Luxemburg, dem deutschsprachigen Tageblatt aus Luxemburg, erschienen, verfasst von Stefan Kunzmann. Und der schreibt über den neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei das folgende: Der Ökonom Milei ist der erste Anarchokapitalist weltweit als Staatschef. Doch woher stammen die radikalen Ideen des Systemsprengers? Dabei handelt es sich um eine ökonomische Theorie wie auch um eine politische Philosophie, deren Ziel eine Gesellschaftsordnung ist, in der die Kräfte des freien Marktes vorherrschen. Für die Anhänger des Anarchokapitalismus ist der Staat ein illegitimes politisches System. Milei nennt ihn sogar eine kriminelle Organisation und bezeichnet Steuern als Diebstahl. Als Vordenker des Anarchokapitalismus gilt der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Murray Rothbard, der von 1926 bis 1995 lebte und der die libertären Ideen aus Nordamerika mit der österreichischen Schule der Volkswirtschaftslehre verband. Dabei handelt es sich um eine theoretische Schule, die den Staat abschaffen oder zumindest staatliches Handeln maximal beschränken will. Der freie Markt soll das gesellschaftliche Zusammenleben regeln. Steuern seien hingegen unrechtmäßig, behaupten die Anarchokapitalisten. Sie gehen zwar von der radikalen Selbstbestimmung des Menschen aus, aber von den Prinzipien der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit halten sie wenig. Sie sehen es nicht einmal als Aufgabe des Staates an, das Eigentum zu schützen. Der freie Markt soll auch hierbei Priorität haben. Statt Polizei oder Militär sollten private Sicherheitsunternehmen dafür zuständig sein. In jüngster Zeit prägte der deutsch-österreichische Ökonom Hans-Hermann Hoppe die anarchokapitalistische Diskussion etwa in seinem Buch »Demokratie, der Gott, der keiner ist«. In einem Interview mit der rechtsgerichteten deutschen Zeitung Junge Freiheit beschrieb er sich als Feind des demokratischen Staates. Mit dem linken Anarchismus, wie er seit dem 19. Jahrhundert bekannt wurde und zeitweise auch in Argentinien, insbesondere in seiner syndikalistischen Ausprägung verbreitet war, haben die Vertreter des Anarchokapitalismus nur die Ablehnung des Staates gemein. Zwar wollen Anarchokapitalisten wie Anarchisten den Staat abschaffen und streben die Anarchie an, allerdings soll diese nach der Idee der Erstgenannten auf dem Recht auf Eigentum beruhen und daher kapitalistisch sein. Wie das aussehen soll? In der Realität hat bisher noch niemand so eine kapitalistische Anarchie gesehen, schreibt die Süddeutsche Zeitung und bezeichnet die Programme der Anarchokapitalisten, die auch Libertäre oder Marktradikale genannt werden, als schlicht rechtspopulistisch. Mittlerweile haben Libertäre aus der ganzen Welt das chronische Krisenland Argentinien als neuen Sehnsuchtsort entdeckt und schwärmen von Milei. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos begann er seine Rede mit den Worten: »Ich bin hier, um zu sagen, dass die westliche Welt in Gefahr ist.« Letztere ginge vom Kollektivismus, Feminismus und Sozialismus aus. Der Staat sei nicht die Lösung, er sei das Problem, sagte Millet nach einer halben Stunde und schloss seine Rede mit dem Ruf Viva la Libertad Carajo. In Deutschland applaudierten einige FDP-Politiker dem argentinischen Staatschef. Demokratie sei für Millet zweitrangig, schrieb der Spiegel und titelte mit Leuchtturm der Unfreiheit. Millet arrangiere sich mit ihr, solange sie seiner libertären Doktrin nicht im Wege stehe. So, wir schauen uns auch einmal an, was die Frankfurter Rundschau schreibt. Und die bezieht sich auf das Treffen, die Begegnung von Javier Millet und Donald Trump in den USA jetzt vor wenigen Tagen. Die Frankfurter Rundschau schreibt, es ist mir so eine Ehre, es ist unglaublich, Sie sind der Größte für mich, schwärmt Javier Millet, der Angesprochene, und er fallen sich am Sonnabend in die Arme und herzen einander so intensiv, als müssten sie sich gegenseitig stützen. Da wird eine Männerfreundschaft demonstriert zwischen dem neuen Präsidenten Argentiniens und dem alten und eventuell neuen starken Mann der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Millet war als Gast aufgetreten auf der US-amerikanischen Conservative Political Action Conference, einem großen rechtskonservativen Treffen am Rande der US-Hauptstadt Washington. Es war offensichtlich das erste persönliche Treffen der beiden Politiker. Millet hofierte Trump, der in der Nacht zu Sonntag, 25. Februar, die US-Vorwahlen in South Carolina gegen Nikki Haley gewann und auf dem besten Weg ist, Spitzenkandidat der Republikaner zu werden. Millet regiert seit Dezember in Argentinien und gilt als rechtspopulistisch, ultrakonservativ bzw. ultraliberal. Die Rechten knüpfen also ihr Netzwerk, vermutet die Politikprofessorin und Populismusforscherin Sherry Berman von der New Yorker Columbia University, wie sie aktuell das Handelsblatt zitiert. Argentiniens Gesellschaft taumelt. Die jährliche Inflationsrate liegt bei 254% und sie stieg zuletzt in einem Tempo wie bei der Hyperinflation Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Allein im Januar betrug die Teuerungsrate 20%. Millet will das ändern. Er plant, den Dollar als paralleles Zahlungsmittel zuzulassen, die Staatsausgaben radikal zu kürzen und die verschlossene Ökonomie für Handel und Investitionen öffnen. Dafür sucht er Gleichgesinnte und auch Donald Trump kann Verbündete gut gebrauchen, um dem amtierenden Präsidenten Joe Biden Paroli zu bieten. Amerikas Rechtskonservative knüpfen globale Bande, titelt etwa das Handelsblatt und führt weiter aus. Trump und Millet werden häufig miteinander verglichen. Beide teilen eine Anti-Establishment-Haltung und die Bereitschaft, sich nicht an die traditionellen Regeln zu halten, sagt die erwähnte Populismusforscherin Berman. Auch wenn die Ziele weltweiter Rechtsaußenströmungen zum Teil sehr voneinander abweichen. Wir gegen die anderen, das ist ein sehr verbindendes Element. Personen wie Donald Trump, Mike Pompeo, Nikki Haley oder auch Steve Bannon gehören zu den Stars im konservativ-rechten Lager. Sie alle traten beim jährlichen Treffen des Conservative Political Action Committees auf und warnten davor, dass Demokraten vorhätten, die USA in ein sozialistisches Land mit unkontrollierter Einwanderung zu verwandeln. Die Konservativen sind allerdings gespalten für und wider ihres populärsten Protagonisten, Donald Trump. Der hat ganz klar die ultrakonservativen Wähler hinter sich. Argentiniens neuer Präsident Milei wird häufig mit Trump verglichen. Doch Milei sei lediglich ein Reformer mit rechtskonservativem Habitus, behauptet beispielsweise Christian Rieck für die Neue Zürcher Zeitung. Javier Millet ist, anders als Trump, kein Protektionist oder Isolationist, sondern ein Wirtschaftslibertärer, der an die unsichtbare Hand des Marktes und die befreiende Wirkung der globalen Märkte glaubt. Er ist neoliberal eingestellt und seine Reflexe sind im Kern monetaristisch. Sein Duktus, gegen die da oben anzugehen, ähnelt demjenigen Trumps. Doch genießt Millets radikaler Marktliberalismus weniger Unterstützung durch traditionelle rechtskonservative Kreise oder das Militär selbst. Allein damit hätte er das... Entschuldigung. Rieck sieht Millet also weniger als einen in der Wolle gefärbten Rechtskonservativen. Seine polarisierenden Aussagen zur Abtreibung sowie zur Militärdiktatur hält Rieck für wenig reflektiert. Sie erscheinen ihm wie der Versuch, die sozialkonservativen Kreise in Argentinien zu mobilisieren. Und dennoch wird ihm Amerika eher in Person von Trump freundlich zulächeln, denn durch Biden. Allerdings laufen Millets Ambitionen etwa den ambitionierten Klima- und Umweltzielen der Europäer entgegen. Allein damit hätte er das Zeug, zu einem Best Buddy von Trump zu werden. Beide verfolgen die Vision, ihre Nation Great Again zu gestalten. Notfalls allein gegen den Rest der Welt. Schon deshalb können sie wohl gut miteinander. Schon deshalb war das erste Treffen des tatsächlichen und des möchtegern Potentaten offenbar so ein Erweckungserlebnis. Denn nach Meinung von NZZ-Autor Rieck findet Donald Trump an Millet einen Charakterzug, den er sich selbst attestiert. Millets Führungsstil trägt messianische Züge. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben noch ein wenig Zeit für Musik. Wir hören von Luis Salinas Samba Triste.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt. Ja, und das war die bis auf weiteres letzte Sendung von RAE in deutscher Sprache. Hintergrund ist ein Führungswechsel hier bei Radio National und ja, wir werden einfach sehen, wie es weitergeht. Aber das war jetzt vorerst die letzte Sendung. Mehr lässt sich im Moment nicht sagen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich möchte mich gerne noch bei Santiago Conde in der Technik bedanken. Mein Name ist Markus Christoph. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht mit mir in den letzten dreieinhalb Monaten. Und machen Sie es gut und ja, bis die Tage.